Herzlich willkommen bei Göbel Radio. Hier ist eine weitere Episode von Die Anwältinnen. Bei mir Magistra Katharina Schubert. Sie ist rechte Spezialistin, gerade was so Internet etc. angeht. Für uns ganz, ganz wichtig, jetzt und für dahin. Und Dr. Nina Engelmeier, nicht
nur
Doktor,
Magister.
Nur Magister. Was heißt nur? Außerdem, das ist doch eigentlich vorbei, oder? Ist das nicht mit den Titeln und so?
Es ist weniger, glaube ich, ja. Also
wenn ihr eine neue Anwältin, gut, die muss einen Titel haben, oder? Genau. Sonst hat sie nicht abgeschlossen.
Genau.
Aber ob die jetzt einfache Doktorin oder doppelt, dreifach ist, ist dann auch schon wurscht, oder?
Absolut. Und es hat sich auch geändert. Also früher hat man das Studium in Österreich mit dem Doktortitel abgeschlossen, das Jus-Studium. Mittlerweile ist es halt der Magister und man kann das Doktorat anschließen, wenn man möchte.
Wer will.
Genau.
Mhm. Ne? Okay, gut. Wir haben uns schon letzte Woche oder vor zwei, bin mir nicht sicher, darüber unterhalten, was jetzt das Recht im Netz betrifft. Ich frage dich mal gleich, Nina. Ist das Internet eigentlich ein rechtsfreier Raum?
Gibt es eine ganz klare Antwort und das ist nein. Hm. Ja, also ein rechtsfreier Raum ist es nicht. Wie wir beim letzten Podcast schon gesagt haben, es ist wahrscheinlich die Hemmschwelle geringer im Internet und da irgendwie gibt es dann auch nach wie vor oft den Irrglauben, dass es ein rechtsfreier Raum ist, aber das ist es nicht. Also es gibt genug Verstöße, die strafrechtlich verfolgbar sind, die zivilrechtlich verfolgbar sind und auch verfolgt werden,
ist es, muss man ehrlicherweise sagen. Ausjustiziert?
Ich würde mal sagen, es gibt schon mittlerweile Entscheidungen oder genug Entscheidungen auch in diesen Belangen, aber da wird es noch viele Rechtsfragen geben, die zukünftig zu klären sind.
Aber ihr, die ihr ja doch schon seit ein paar Jahren unterwegs seid, als die Anwältinnen, habt ja befunden, dass dieses Thema groß und wichtig und relevant genug ist, um euch eine Expertin dazu zu holen mit der Katharina.
Absolut. Also es ist, glaube ich, kein Thema, wo man nur 0815 oder wirklich die Basics können sollte, sondern man sollte spezialisiert sein. Und das ist ja auch gerade in unserer Kanzlei oder uns wichtig, dass wir alle spezialisiert sind und nicht jedes Rechtsgebiet abdecken. Ja.
Spezialistin du, Katharina Schubert.
Ja.
Hast du eigentlich Sorge aufgrund der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, dass eine Maschine demnächst die bessere Expertin für das ist, was du jetzt gerade vertrittst? Kannst du ersetzt werden?
Das glaube ich nicht, weil eben, wie gesagt, es spielen immer noch auch in der Rechtsberatung viele Faktoren zusammen. Und was halt auch zum Beispiel jetzt der Mehrwert ist, wenn man sich die Meinung von einem Anwalt einholt, ist, dass derjenige halt wirklich auch einfach Erfahrung hat in der Rechtsdurchsetzung. Wie sieht das ein Gericht und all das? Und das wird, wenn überhaupt, noch sehr, sehr lange dauern, bis eine KI diesen Faktor einbeziehen kann.
Okay.
Darüber hinaus ist es auch so, dass gerade bei Sachverhalten im Internet oft mehrere Rechtsgebiete auf einmal betroffen sind. Also wenn ich jetzt sozusagen jemand auf Social Media beleidigt, dann kann ich, dann gibt es Bestimmungen im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, die anwendbar sind. Ich kann im Medienrecht sein, ich kann im Wettbewerbsrecht sein, wenn das zwei Unternehmer sind, die sich da zum Beispiel beflegeln. Ich kann im Strafrecht sein. Und das sind halt einerseits alles Dinge, die man wissen muss und die halt mit reinspielen, auch in der Beratung, dass ich dem Mandanten sage, je nachdem, wenn er derjenige ist, der irgendwie beleidigt worden ist, was es auch gilt, was besser ist, der strafrechtliche Weg oder der zivilrechtliche Weg. Und das sind alles Faktoren, die nicht so schnell ersetzt werden können. Und darüber hinaus ist auch immer die Frage, ist die KI auch schon so weit, das einem juristischen Laien verständlich darzulegen?
Nina, ist das überhaupt wichtig? Kann man das überhaupt, kann man jede Klientin alles so erklären, dass sie es versteht, dann braucht sie dich doch eigentlich gar nicht mehr.
Naja, wenn es die KI könnte, dann würde sie mich nicht mehr brauchen.
Aber, jetzt aber so ohne KI.
Ohne KI. Nein. Also es sollte ja eigentlich machbar sein, oder das ist ja eigentlich unsere Aufgabe, es den juristischen Laien zu erklären. Ja, aber das gelingt oft nicht und oder können viele nicht. Und wir sehen das auch nach wie vor, dass viele, viele Kollegen, Kolleginnen in Schreiben mit lateinischen Begriffen kommen. Ich muss zugeben, manchmal, ja, in Schriftsätzen macht Sinn und es klingt gut, aber gerade in der außergerichtlichen Korrespondenz, finde ich, sollte man so schreiben, dass man es an den Mandanten weiterleiten kann und der Mandant versteht das, wenn er sich's durchliest, und ich muss ihm nicht erst erklären, was mit manchen Begriffen gemeint ist.
Gut.
Also man sollte es können, dass es die Mandanten verstehen, aber ich glaube, es ist auch die Gesprächsbasis zwischen zwei Personen immer essentiell. Und ich glaube, manche Leute verstehen sich nicht. Die können noch so viel reden, aber es kommt nicht das beim Klienten, bei der Klientin an, was ankommen sollte. Und das Vertrauen ist ein wesentlicher Punkt. Und wenn ich dann irgendwie glaube, das harmoniert nicht, muss ich auch so fair sein und sagen, okay, die Vollmacht löse ich in dem Akt auf, weil wir zwei verstehen uns einfach nicht. Es kommt nicht das an, was ich gern hätte. Oder?
Welche Klientin ist euch denn am liebsten? Ich frage deshalb, weil die Mediziner unter meinen Freunden beschweren sich mittlerweile sehr über die Dr. Google präinstallierten Patienten.
Ich glaube, das ist im medizinischen Bereich schon noch mühsamer oder gefährlicher wie bei uns. Es kommen zu uns auch viele mit gegoogeltem Wissen. Natürlich sind uns die lieber, die nicht informiert sind oder die jetzt nicht schon mit drei Rechtsmeinungen aus dem Internet kommen, ganz klar.
Okay. Okay.
Ich würde sagen, lieber ist so quasi das falsche Adjektiv, sondern einfach auch, von mir aus können es auch gern mit drei Google-Entscheidungen kommen, solange sie mir auch dann zuhören, warum ich ihnen zum Beispiel erkläre, dass das in ihrem Fall nicht geht.
Ah, okay. Okay.
Es wird halt dann problematisch, wenn die Leute im Internet googeln. Zum Teil verstehen sie nicht einmal, dass sie irgendwo im deutschen Recht sind oder im Schweizer Recht, weil es ist alles auf Deutsch geschrieben. Und wollen aber dann auch nicht zuhören, was man ihnen sagt oder warum man ihnen sagt, dass das jetzt nicht so ganz ist, weil das vielleicht eine vereinfachte Darstellung ist in diesem Artikel. Und das daher in ihrem Fall nicht gilt, weil, so wie Sie das schildern, ist das einfach nicht eins zu eins umsetzbar oder genau in Ihrem Fall auch
okay,
so.
Okay. Gut. Also das hat mich nur interessiert, ob dieses Phänomen bei euch auch angekommen ist. Okay, so. Ich habe eine Frage, stelle ich nicht mehr, weil darüber habe ich mich nämlich informiert. Und dazu brauche ich aber keinen Dr. Google, sondern da geht es um, welche Musik darf ich in meinem Podcast benutzen. Und da habe ich mich einfach dann schlau gemacht bei der AKM. Und das ratet ihr ja auch allen, die kommen mit solchen Fragen, wenn es schon eine institutionalisierte Antwort gibt, am besten dort, nicht?
Genau, einerseits bei den Verwertungsgesellschaften kann man nachfragen, ja, ob man das, inwieweit man das nutzen darf. Andererseits, wenn ich jetzt Bilder oder Musik nutzen will, dann gibt es sogenannte Stock-Plattformen. Genau. Das sind Plattformen, die unterschiedlichste Bilder anbieten. Da zahle ich, entweder kann ich das einmal nutzen oder ich zahle monatlich einen gewissen Betrag und habe dafür die ganzen Bilder zur Verfügung und brauche mir keine Sorgen um die Rechte machen, weil diese Stock-Plattformen einfach von den Fotografen, von den Musikern die entsprechenden Rechte erworben haben. Da kann ich mich halt einfach auch darauf verlassen, dass das sozusagen abgesichert ist und ich kann das dann verwenden.
Aber der ich jetzt zum Beispiel meiner Geliebten ein Video schenken will und die Musik, zu der wir uns kennengelernt haben, und das dann auch online, das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied, nicht? Privat oder online, poste, was kann mir passieren?
Dass ich abgemahnt werde.
Heißt was? Von bis, ne?
Genau, also abgemahnt heißt einmal, dass ich aufgefordert werde, erstens einmal das zu löschen, das Video mit der Musik, die ich nicht verwenden darf. Ich kann schadenersatzpflichtig werden.
Ja.
Ich muss eine Unterlassungserklärung abgeben, dass ich das nicht wieder mache.
Ja, ja.
Und dann habe ich meistens durch die Abmahnung die Anwaltskosten. Wir haben schon drüber geredet. Also gerade wenn das deutsche Kollegen oder so schreiben, da bin ich dann mal schnell auf 2.000, 3.000 Euro.
Cool.
Und es kam zum Beispiel, was viele kennen, während Corona hat es ja dieses Jerusalemer Lied gegeben. Wo auch diese Challenge war. Und da hat Warner Brothers die Rechte, glaube ich, gehabt.
Also genau,
Und also irgendeine große Gesellschaft. Oder
ja, es gibt ja nur die zwei. Sony und
die haben die Rechte gehabt und die haben die Leute ab.
Ja, und ich habe auch gelesen, dass sogar der Choreograf, der den ursprünglichen Jerusalemer Tanz choreografiert hat, auch Kohle haben wollte. Inwieweit er damit durchgekommen ist, wissen wir was?
Das weiß ich nicht, aber das, du sprichst da gerade ein zusätzliches Problem an.
Ja.
Du wirst das wissen, weil du bist ja auch Künstler. Mhm. Aber in der Regel, Urheber können auch schnell mehrere sein. Ne? Mhm. Wenn man sich hernimmt bei einer Filmproduktion, da gibt es die Schauspieler, da gibt es den Regisseur, da gibt es die Drehbuchautoren. Wenn man sich hernimmt ein Bild, da gibt es vielleicht das professionelle Model, dann gibt es den Fotografen.
Alles Persönlichkeitsrechte, ne?
Genau. Ja. Und erstens einmal, jeder für sich kann Urheber sein. Es können dann zum Beispiel gerade bei Lichtbildern, wenn ich jetzt kein professionelles Model bin, du machst daheim eine Party, ja, und machst lustig Fotos und stellst die auf Social Media, dann kann auch ganz schnell ein Freund sagen, der vielleicht zu viel getrunken hat und nicht recht glücklich ist, dass die Fotos auf Facebook sind, der hat Persönlichkeitsrechte und der hat das sogenannte Recht am eigenen Bild und kann sagen, du Freundchen, ja, von mir sturzbetrunken brauchst du kein Foto auf Social Media stellen.
Ja, ja, ja. Heikel, heikel. Heikel. Okay, also Internet kein rechtsfreier Raum. Jetzt kommen wir ans Eingemachte und zwar an jenes Eingemachte, das gerade in letzter Zeit so wahnsinnig virulent ist. Nämlich irgendwer, ich weiß nicht einmal, wer es ist, macht Werbung, im Zweifelsfall für Bitcoin etc. mit Promis, wirklich fett prominent, gleich immer auf der ersten Seite. Deepfakes, ja, also das ist die Kollegin Weichselbraun, das ist der Kollege
Assinger,
so, ja. Mir tun die leid, ich habe keinen Kontakt, aber ich glaube, die drehen durch, weil sie jedes Mal sich selbst sehen, unbezahlt, nehme ich mal an, für etwas, an das sie vielleicht gar nicht glauben, Werbung machen. Was fällt dir dazu ein, Kathi?
Ja, da geht es um die sogenannten Deepfakes, die ja jetzt immer mehr quasi aufpoppen, beziehungsweise wo eben auch in diesem Fall von Assinger zum Beispiel, wo es auch darum geht, der hat da irgendein Interview gegeben, aber man hat eine andere Tonspur drüber gelegt und sonstiges, also man hat das bearbeitet. Und es ist natürlich ein großes Problem. Das, was zum Beispiel auch im konkreten Fall ist oder gerade auch manchmal im Internet, da, die Leute dahinter auszuforschen, beziehungsweise dauert es dann lang, bis Provider quasi die IP herausgeben, beziehungsweise die Daten dazu, dass man hier weiter ermitteln kann. Und,
darf ich da eine Zwischenfrage stellen, Kathi? Heißt das, dass wenn die Provider in einem Land sind, das eine andere Gesetzgebung hat, sind sie außer Obligo?
Das ist möglich, ja, dass ich, oder beziehungsweise ich könnte ein gewisses Problem eben haben, wenn es zum Beispiel zwischen Österreich und diesem Land keinen bilateralen Vertrag gibt, auch dass kein Amtshilfevertrag oder ähnliches, dass ich da einfach keine Auskünfte kriege, um das auch abzustellen. Ich meine, es gibt auch die Möglichkeiten, je nachdem, auf welche Plattform das ist. Wenn das eine Werbung ist, die über YouTube geschalten ist, dann kann man sozusagen noch YouTube heranziehen. Und die sind dann natürlich, die sitzen auch nicht in Europa, aber die sind dann natürlich schon interessiert, dass sie die europäischen Behörden nicht.
Aber jetzt frage ich dich, man, das ist seit Wochen online. Mhm. Wie gibt's das? Ich meine, Herr Assinger ist ja nicht gerade auf der Nudelsuppe dahergeschaut. Der wird auch Anwälte und Anwältinnen haben. Warum geht da nichts weiter? Nina, hast du eine Ahnung? Was kann so etwas bremsen?
Naja, grundsätzlich hat man da die Möglichkeit allenfalls von einstweiligen Verfügungen, dass man da versucht vorzugehen. Aber man wird schlussendlich über die Gerichte spielen müssen und das dauert halt manchmal. Ja, also es gibt natürlich dann gleich einmal außergerichtliche Aufforderungen. Nur die Frage ist immer, wie komme ich zu den Personen, die dahinter stehen? Also wie komme ich zu denen, die schnellstmöglich dann eben das einstellen können? Und wenn ich die so nicht erreiche, kann ich es nur über die Gerichte versuchen.
Können die dann zum Beispiel ihren ganzen Laden in den Konkurs schicken und somit bist du sowieso Zweiter? Ist theoretisch möglich, oder?
Theoretisch ist
das. Ja, aber natürlich in den Konkurs kann ich sie nur dann schicken, wenn sie nicht mehr zahlungsfähig sind. Ja,
okay.
Also ich kann nicht freiwillig in den Konkurs gehen, ja, genau. Sondern früher hat man das gemacht. Man hat immer gesagt, um ein Unternehmen schön abzuwickeln.
Genau.
So mit der Pensionierung quasi ist man in Konkurs gegangen, damit war es astrein und man hat sich nicht mehr fürchten brauchen, dass da vielleicht noch irgendwas 3 Jahre später hochkommt.
Anforderungen, ne?
Genau. Und das hat man abgestellt. Also es wird wirklich geprüft, ob Zahlungsunfähigkeit tatsächlich gegeben ist oder ob das nur vorübergehend ist und nur dann sozusagen wird auch das Insolvenzverfahren eröffnet.
Gibt es eigentlich, Kathi, Präzedenzfälle, wo man solche Leute erwischt hat, aufgemacht hat und die hat zahlen lassen? Und wie groß waren dann die Summen? Lohnt sich das?
Es gibt ja unterschiedlichste Betrugsfälle. Wir kennen alle vor allem Niger die sogenannten Love-Scammer, die mit Nachrichten und sonstigen den Opfern Geld rauslocken. Es gibt die Callcenter in Indien, wo immer der nette Mann von Microsoft mir erklärt, dass ich eine Sicherheitslücke habe und deswegen braucht er alle meine Daten und Zugriff auf meinen Desktop. Und es gibt was jetzt auch eine Zeit lang war, vor 2 Jahren, der Interpol-Scam, wo erklärt worden ist, Leuten, wenn sie nicht sofort ihr Geld in Kryptowährung umwandeln und auf irgendwelche Konten und man hat sie da durchgeleitet und es gab sehr viele Geschädigte. Es gibt immer wieder Ermittlungserfolge in Deutschland, auch sozusagen europaweit, wo die Behörden zusammenarbeiten. Man hat erst unlängst ein Callcenter in Bulgarien ausgehoben. Ja. Und natürlich können hier oft auch dann bei den Tätern, bei den einzelnen Lichtern Vermögenswerte sichergestellt werden, wo dann vielleicht ein bisschen der Schaden gemindert wird. Aber dass es dann tatsächlich so ist, wenn ich Hausnummer 50.000 Euro verloren habe, sozusagen meine 50.000 Euro zurückkriege, schaut dann eher schlecht aus.
Ja, aber wenn ich jetzt jemand bin, muss ja gar nicht prominent sein, aber jemand, der in der Öffentlichkeit ist, qua seines Berufes, bin ich chancenlos? Wie kann ich das verhindern? Soll ich meinen Beruf aufgeben? Das klingt ja furchtbar.
Du meinst jetzt an dem Beispiel Assinger,
ja,
dass sozusagen sein Geruf.
Kann ich mich davor schützen? Nein.
Nein, präventiv gar nicht. Ja. Ich kann schauen, wenn ich sowas entdecke, eben schon spezielle Unternehmen beauftragen, die so auf IT-Security und Ähnliches spezialisiert sind, auf forensische IT, dass die den ausforschen und sonstiges und da vielleicht gewisse Dinge machen. Mhm. Man kann auch sozusagen dem Malware schicken oder Ähnliches, dass der Server dann nicht mehr funktioniert.
Ja, ja.
Ja?
Ja.
Ich meine nicht, dass ich auffordere zu Sachbeschädigungen oder Ähnliches. Das sind natürlich Dinge, die man tun kann. Aber ansonsten, wenn wer ausgeforscht wird, kann ich dann eine wie die Nina schon gesagt hat, eine einstweilige Verfügung, eine Unterlassungsklage, Schadenersatz, alles fordern, beziehungsweise eine Anzeige bei der Polizei machen.
Schaden ist angerichtet. Ne?
Ja, nur ich denke, die Personen haben es zumindest finanziell weit leichter. Ja? Also er kann auch versuchen, in den Medien das Ganze wieder richtig zu stellen. Also absolut, ein Schaden wird entstanden sein. Aber ich glaube, darum sind jetzt wir auch froh im ganz kleinen Bereich mit diesen Hass im Netz-Bestimmungen. Weil wie oft ich Mandanten hatte, die dann gesagt haben, da hat eine Person aus Deutschland oder wo auch immer über mich schlecht geschrieben und unrichtige Behauptungen aufgestellt. Da war schon immer die Frage, kriege ich den Gerichtsstand in Österreich zusammen? Ja, dann ist die rechtsschutzversichert oder deckt das die Versicherung? Weil wenn ich dann irgendeinem einer jungen Dame sage, Rechtsschutz hast du keine oder die deckt das nicht und vielleicht haben wir nur den Gerichtsstand in Deutschland oder sonst wo, dann sagen die meisten schon, okay, das ist es mir nicht wert, dass ich da weiter vorgehe.
Muss ich das einklagen bei meinem Rechtsschutz oder ist das automatisch drin mittlerweile?
Das kommt ganz darauf an, welche Bausteine versichert sind und ob es sich überhaupt um ein versicherbares Risiko handelt. Ja. Also das ist immer die Frage, ob ich das überhaupt mit umfassen kann oder nicht. Und wie gesagt, das finde ich dann schon sehr oft schade, wenn wir gewisse Sachen nicht weiterverfolgen, weil die Leute sagen, okay, es ist zwar bitter, was über mich verbreitet worden ist, aber es ist mir nicht wert, dass ich da weiter vorgehe.
Ich weiß ja von Kollegen weniger, aber Kolleginnen aus Amerika, die solche Videos und Fotos von sich beim Urlaub und so weiter, Paparazzi, kennen wir, entdeckt haben und am gleichen Tag noch so ein Foto von sich und noch vielleicht weniger an, gepostet haben, um denen sozusagen den Wind aus den Segeln zu nehmen und die Kohle. Ist das der einzige Weg? Ist ein Probater, oder?
Ja, sicherlich der effektivste. Ja. Ich meine, das Beispiel, das du auch nennst, was sich viele Leute auch nicht so bewusst sind, wenn ich mich im öffentlichen Raum befinde, darf ich fotografiert werden, weil ansonsten würde das dazu führen, wenn das nämlich nicht der Fall wäre, dürfte ich keine sehenswerten Würdigkeiten mehr fotografieren, bevor nicht alle weg sind und ähnliches. Ja. Und das sind gewisse Dinge, mit denen man auch leben muss, dass man, das kennt auch der Otto-Normalverbraucher, schon mal passiert, dass man, wenn man durch die Innenstadt geht und sie machen gerade irgendein Symbolfoto für irgendwas, kann es auch sein, dass man oben ist. Damit muss man leben. Aber es ist halt, wie du sagst, Angriff ist die beste Verteidigung dann noch, so zu reagieren, aber weil wir es auch vorher hatten, jetzt haben die Promis halt auch wirklich gerade das große Problem, dass angebliche Sexvideos auftauchen, die Deepfakes sind.
Ja, das heißt, um das mal nochmal ganz kurz zu erklären, werden in diesem Fall professionelle Pornobilder genommen von Menschen, die konsensual das machen, dafür mehr oder weniger gut bezahlt werden und dann aber die Köpfe. Oder die Gesichter werden drauf gefakt. Und du bist vollkommen machtlos. Dann werde ich doch nicht am gleichen Nachmittag mein eigenes Porno-Ding drehen.
Da ist die Taktik.
So, da ist, glaube ich, eine Grenze, gell? So, ja, okay. Wow. Kann ich dagegen, habt ihr schon erklärt. Ja, ich sollte vielleicht auch dagegen vorgehen. Aber ich muss mir im Klaren sein, dass das sehr kompliziert sein kann. Gibt es sowas wie eine Sammel? Also was ist, wenn alle Geschädigten sich jetzt bei euch melden und sagen, Sammelklage?
Also diese ganz typische Sammelklage haben wir in Österreich nicht. Aber natürlich kommt es oft vor, dass sich Leute zusammenschließen und dann gibt es halt mehrere Prozesse zum gleichen Thema. Ja. Wo es dann natürlich oft effektiver ist, wenn man gleichzeitig oder wenn viele Personen gleichzeitig gegen jemanden vorgehen.
Und die beeinflussen sich ja auch gegenseitig, nicht?
Natürlich, ja. So die Unterstützung ist dann weit größer,
Eine schon mal positiv abgeschlossen ist, die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste auch.
Genau, absolut.
Okay, gut. Die Rechtslage bei Beiträgen. Also ich meine, wer ist eigentlich die Rechtsperson jetzt in diesem Podcast. Also ich bin der Podcast-Betreiber, es ist meine eigene Plattform unter anderem. Bin ich die Rechtsperson? Seid ihr das? Ist es der Studiohund Aki? Kann ich irgendjemanden einsetzen? Wie geht das?
Rechteinhaber können natürliche oder juristische Personen sein und so wie du gerade sagst und wie wir es schon mal auch kurz angesprochen haben, wenn ich gemeinsam etwas produziere, sei es ein Podcast, sei es ein Film, ein YouTube-Video, können wir alle bestimmte Rechte haben. Urheberrechte, wir können persönlich.
Das haben wir im letzten schon mal gehabt, gell?
Genau, ja. Und daher grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, was auch öfters kommt, wem ein Podcast oder ein YouTube-Kanal gehört.
Gehört, ja.
Der kann entweder dem Creator direkt gehören als Person. Viele YouTuber zum Beispiel auch machen es aber so, dass die oft eine Gesellschaft gründen, sei es bei uns würde man sagen eine GmbH, eine Limited, ja. So irgendwas, die YouTube oder die einen Podcast betreibt, die auch dann die Rechte verwaltet und all das.
Okay, also willfährig, nonchalant soll man an diese Sache nicht herangehen. Es ist in jedem Fall eine rechtsrelevante Angelegenheit, einen Podcast zumindest zu veröffentlichen. Machen kann man ja, was man will, aber ihn zu veröffentlichen sozusagen. Ja. Okay, wenn du jetzt, Kathi, morgen mir schreibst, du hast es dir überlegt, du willst das eigentlich gar nicht veröffentlicht wissen. Und ich habe es aber schon gepostet. Es ist schon draußen, darüber haben wir, glaube ich, auch das letzte Mal gesprochen. Die Rache des Internets, hast du es, glaube ich, genannt. Ja. Das ist für immer und ewig drin. Kannst du mich dann verklagen, weil du mir ja eigentlich gesagt hast, ich will es nicht?
Grundsätzlich, natürlich kann ich sozusagen auch unter gewissen Voraussetzungen die Einwilligung zurückziehen. Grundsätzlich möglich, dass ich meine Meinung ändere. Was aber dann wäre, dann würdest du zu mir kommen und ich würde sagen, ja, aber dann kannst du natürlich Schadenersatz fordern.
Okay, dann kann ich gegenklagen.
Genau. Okay. Ja.
Die Tatsache, dass du jetzt hier sitzt, ist das eine Art mündlicher Vertrag?
Im Recht spricht man immer von konkludent, von schlüssig. Wenn ich durch meine Handlungen einfach quasi gar kein Zweifel daran ist, dass ich da freiwillig sitze und mit dir rede und mir durchaus im Klaren ist, dass wir hier einen Podcast aufnehmen, der dazu dient, veröffentlicht zu werden und wir nicht eine heimliche Unterhaltung unter vier Augen haben, dann kann man einfach konkludent davon ausgehen, dass ich einfach auch in Kenntnis der Sachlage und der Umstände meine Zustimmung dazu gegeben habe, dass das veröffentlicht wird.
Okay, wenn zu mir Leute, Nina, ins Theater kommen, in eine Show, dann werden jetzt öfter mal Schilder aufgehängt, auf denen steht, seien Sie gewahr, hier können Fotos, Film etc. und so weiter. Reicht das?
Also hinsichtlich Datenschutzrecht ist immer die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage oder auf welche Rechtsgrundlage stütze ich die Veröffentlichung. Und da wird man sehr wohl die Rechtsgrundlage, das berechtigte Interesse irgendwo überlegen können. Ja? Weil es ist ja gerade oder für eine Veranstaltung im Interesse, nach außen aufzutreten, das Ganze zu vermarkten. Und dazu ist dieser Hinweis und die Informationspflicht wichtig. Von jedem Einzelnen werde ich mir eine informierte Einwilligung kaum einholen können. Ja, ich meine, das ist dann auch immer die Überlegung, ob ich sage, okay, durch diese Hinweisschilder gehe ich von einer Konsenseinwilligung quasi aus. Das ist die andere Argumentation, aber das muss ich mir im Einzelfall immer überlegen, was für mich und meine Verwendungen und Verarbeitungen, Datenverarbeitungen passt und zutrifft.
Okay.
Vielleicht gleich im Anschluss daran die umgekehrte Version, weil es nämlich auch, wir haben vorher von der Jugend geredet, darf man Konzerte so einfach filmen und das dann auf YouTube stellen?
Ja, genau.
Und da lautet die Antwort auch nein, weil in der Regel ist es bei Konzerten jetzt auch oft schon so, dass man irgendwo sieht, ein Schild Filmverbot, und grundsätzlich hat der Veranstalter das Hausrecht, das auch entscheiden kann, weil er zum Beispiel exklusiv die Rechte verkauft hat und ähnliches und es daher nicht will, dass da ständig irgendwelche Ausschnitte von einem Konzert auftauchen. Da kann ich dann zum Beispiel auch Probleme haben, wenn ich eben sowas zum Beispiel dann auf YouTube teile, sei es auch nur ein halbes Lied oder ähnliches.
Okay, also das heißt, Plattformen sind schon verantwortlich auch für Ihren Content? Sie müssen sich rechtlich absichern, ob die Persönlichkeitsrechte verletzt werden.
Das wurde jetzt auch durch die Urheberrechtsnovelle eingeführt, dass man wirklich auch ein konkretes Verfahren eingeführt hat bei den großen Plattformen, dass sie sozusagen sicherzustellen haben, dass man Urheberrechtsverletzungen melden kann, dass dann darauf reagiert wird, dass auch dem Verletzer die Möglichkeit gegeben wird, dazu Stellung zu nehmen, dass dann entschieden darüber auch entschieden wird und allenfalls dem jenigen, der behauptet, die Rechte inne zu haben, dann die entsprechenden Daten zur weiteren Rechtsverfolgung zur Verfügung zu stellen.
Okay. Abschließend möchte ich beide euch bitten, nacheinander vielleicht uns als einfache User oder Kreateure, die wir sind, etwas mitzugeben auf den Weg. Zwischenweg, weil wir kommen ja sicher nochmal zusammen, ändert sich ja jeden Donnerstag irgendetwas auf diesem Gebiet. Aber weil ich so viele junge Menschen vor allem immer wieder aufpimpe und motiviere und sage, macht's Podcast, macht's eure eigenen Medien, seid keine OR-Affen, sondern macht eure eigenen Geschichten. Ist das gefährlich? Also ich meine, sollte ich da gleich eine Fibel mitgeben, auf was sie alles achten müssen, oder kann man das subsumieren?
Nein, also ich würde das auf keinen Fall als gefährlich bezeichnen. Also ich glaube, vor allem, wenn man wirklich was Eigenes macht, ist ja die Gefahr noch viel geringer. Da, wo man sich dann Gedanken machen sollte, ist auf jeden Fall, wo veröffentliche ich das und welche Rechte sind da zu beachten? Ja, oder brauche ich gewisse Vereinbarungen? Das muss ich mir vielleicht überlegen. Aber sonst jetzt rein, also ich glaube, das ist Kreative, sollte man ja jedenfalls fördern und sehe ich kein Problem.
Ja, und ich muss auch, Kathi, nicht durchdrehen, jedes Mal auf der Bühne, was ich eine Zeit lang gemacht habe, wenn ich nur noch in Screens schaue, abgesehen davon, dass sich das mir nicht erschließt, wenn man schon mal wo ist, warum man dann freiwillig dort, wo man ist, auf diese 13. Ja, statt. Da, aber ich lege mich schon lange nicht mehr mit denen an. Ich weiß nicht, was die mit dem Zeug zu Hause machen, aber veröffentlichen darf sie oder er es nicht a priori.
Genau.
Zumindest nicht, ohne mich zu fragen.
Genau. Also ich darf schon, wenn ich das für die private Nutzung, ja, damit ich daheim eine Erinnerung habe an den Moment, dann wird das schon zulässig sein. Aber wie gesagt, problematisch wird es immer, wenn es sozusagen in die Öffentlichkeit kommt.
Ja.
Das kann, und auch im Urheberrecht, der Begriff der Öffentlichkeit ist unterschiedlich. Situationsbedingt. Also es gibt sehr viele Urheberrechtsentscheidungen zu diesem Begriff. Zum Beispiel hat der OGH einmal gesagt, bei einem Radio, das für 100 Arbeitnehmerinnen gespielt wurde, nur rein auf dem Firmengelände, nur dort.
Intranet? Hörbar,
genau.
Okay.
Dass das eine öffentliche Wiedergabe ist. Und bei einer Hochzeit, wo auch ein Radio gespielt hat, wo 150 Leute waren, wo dann auch so quasi Arbeitskollegen, die man anstandshalber eingeladen hat und sonstiges, da wurde gesagt, dass es nicht öffentlich ist. Also das ist auch gerade immer so bei diesen ganzen Sachverhalten das Spannende. Es ist schon eine Beurteilung unter mehreren Gesichtspunkten, gerade wann ist so eine Beleidigung, wann bin ich aber noch in der freien Meinungsäußerung und sonstiges. Wie gesagt, es gibt da sehr viele Rechtsgebiete, die da auch reinspielen und die, wo man sich quasi wirklich auch konkret zum Beispiel den Post anschauen muss, wie kommt das für einen durchschnittlichen Betrachter rüber?
Okay.
Merkt er, dass das sarkastisch gemeint war, all solche Dinge?
Okay. Ganz zum Schluss, wie immer, mir fällt dann zum Schluss noch was ein. Nina, Hass im Netz, ich glaube, wir haben das letzte Mal, Kathi, auch drüber gesprochen, ne? Ein bisschen.
Genau.
Wie aussichtsreich ist das eigentlich, wenn ich klage, weil meine persönlichen, privaten Rechte, die vielleicht sogar gar nicht dingfest machbar sind, nicht? Weil Reputationsschaden, Image-Schaden, bei mir zum Beispiel, nicht? Also ich hatte schon auch, ich hatte mal eine, das war vorm Internet, unangenehme Erfahrung bei einem größten, wahrscheinlich der größte Sender des ORF wurde ich eingeladen und man hat mir dann, die haben mich einfach gelegt. Ja, da hat jemand mit aufgenommen, und zwar im Pult, im Mischpult. Beim allerletzten Song, die Zugabe, ich war schon stimmlich vollkommen bedient und war euphorisch und habe ein paar Töne nicht wirklich gerade gesungen. Das haben sie im Loop immer wieder gespielt und so weiter. Ich habe versucht, das mit Humor zu nehmen, aber habe dann in den Wochen darauf doch tatsächlich zwei Absagen bekommen von Veranstaltern, die gesagt haben, okay. Na, da kommen wir die Leute nicht, weil der war im Radio und der kann nicht mehr singen.
Ist naja, das klagbar? Ja, also wir müssen da aufpassen. Es gibt einfach die Meinungsäußerungsfreiheit. Ah, ja. Und das darf man, das ist ganz was Wichtiges und darf man halt nicht übersehen. Aber wenn falsche Tatsachen behauptet werden, unwahre Angaben gemacht werden, dann kann ich mich dagegen
wehren. Aber ich habe ja falsch gesungen.
Naja, wobei da wird man schon das Gesamtbild betrachten müssen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe die ganze Aufnahme, ja, und das war dann ist nachvollziehbar, dass ich am Ende, dass die Stimme schon etwas versagt. Ja, also womöglich sind das dann auch Prozesse, wo wir Sachverständigen dazu brauchen, weil ein Richter, eine Richterin das Wissen nicht hat, ob das erklärbar ist. Ja. Dann wird da womöglich rauskommen, okay, dass das nachvollziehbar ist und dass das wirklich nur diese Sequenz war und dann stimmt diese Äußerung in ihrer Gesamtheit nicht.
Ja. Ja. Aber ich erinnere mich, was er immer sagt, wenn ich zu euch komme, ich muss einen Schaden nachweisen.
Natürlich, genau.
Und das wäre im gegenständlichen Fall, wie du hast gesagt, es gab zwei konkrete Auftritte und die wurden abgesagt. Ja. Also das heißt, du kannst da Verträge vorlegen, was eben sozusagen der Schaden ist, der dir dadurch entgangen ist, beziehungsweise auch Zeugen benennen. Und da ist das, kann man das durchaus geltend machen.
Super.
Und da wären wir auch wieder, wie die Nina auch gerade gesagt hat, man muss sich dann immer im Einzelfall das Gesamtbild beurteilen. Also gerade, wo wir auch drüber geredet haben, Beleidigung, üble Nachrede, dieses Beflegeln über Social Media, dieses auch andere Urheberrechtsverletzungen, ist es jetzt noch quasi eine zulässige Nutzung oder nicht, sind in der Regel immer Einzelfallentscheidungen, wo man sich einfach das gesamte Bild anschauen muss.
Spannendes Thema, da würde ich gerne das nächste Mal nochmal in die Tiefe gehen. Ist Beleidigung ein rechtsrelevantes Vergehen etc.? Ja, wenn ich tratsche, Bassena, ist das ein Rechtsort etc.? Ja. Also danke euch sehr. Das waren Magistra Katharina Schubert und Magistra Nina Engelmeier. Siehst du, ich würde mir so den Doktor wünschen. Dann komme ich nicht ins Stottern. Demnächst bitte. Ja. Von der Rechtsanwaltskanzlei Engelmeier Kieber in St. Pölten. Wenn Sie Fragen haben, dort werden Sie mit Sicherheit beantwortet. Auch hier bei Göbel Radio können Sie sich melden. Ansonsten sage ich danke für die Aufmerksamkeit. Und kommen Sie gut und vor allem auch juristisch rein und sauber durch den Alltag. Machen Sie es gut. Ciao, ciao.